Christine, schon mal was Pflanzliches ausgetestet, um besser zu schlafen?
Boah, ich war bestimmt irgendwann in meinem Leben schon mal im Drogeriemarkt und habe mir was mit Baldrian oder so gekauft. Aber das muss schon ziemlich lange her sein. Vielleicht sogar noch während des Studiums.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über Tees, Tabletten, Tropfen, Öle, die wir frei und ohne Rezept kaufen können. Also Hausmittel, die versprechen, unseren Schlaf zu verbessern. Was können sie? Schlafforscherin Dr. Christine Blume von der Uni Basel, wie jede Woche hier an meiner Seite, weiß es.
Ja, wir schauen heute genauer auf Baldrian, Hopfen, Passionsblume und die heiße Milch mit Honig. Und natürlich auch darauf, was die Wissenschaft dazu sagt.
Und in unserem Mythencheck schauen wir uns heute an, ob bei Hausmitteln das Prinzip viel hilft viel gilt. Und damit hallo zu Überschlafen. Ich bin Ilka Knigge, Wissenschaftsjournalistin und wie ihr eben schon gehört habt, an meiner Seite Dr. Christine Blume von der Uni Basel, Schlafforscherin und Schlaftherapeutin. Schön, dass ihr uns zuhört. Wenn ihr Themenvorschläge oder Fragen habt, sage ich hier direkt mal am Anfang, dann schreibt uns doch bitte gerne. Wir freuen uns über eure Mails. Überschlafen@deutschlandfunknova.de ist die Adresse. Christine, ich habe mich hier bei der Recherche für unsere Folge gefragt, wie viele Menschen eigentlich auf Hausmittel zurückgreifen, um den Schlaf zu verbessern. Und es gibt da eine aktuelle repräsentative Befragung zu, fand ich ganz gut, von der Krankenkasse ProNova BKK, nennt sich Schlafstudie 2024. Letztes Jahr im September und Oktober wurden da 2000 Personen ab 18 Jahren online befragt. Und das Ergebnis hat mich sehr überrascht. Pflanzliche Schlafmittel sind sehr beliebt. Hättest du es gedacht?
Ja, damit hätte ich schon gerechnet, ja.
Also es geht um sowas wie Baldrian, Passionsblume, Melisse, Hopfen. 29% der Befragten nehmen sowas, also frei verkäufliche Schlafmittel. Das ist also fast jede dritte Person. Also die geben an in dieser Befragung, dass sie es zumindest ab und zu nehmen, ne, wenn sie mal schlecht schlafen. Und viele nehmen auch eben Melatonin. Deckt sich das so mit dem, was du bei deiner Arbeit auch als Schlaftherapeutin erlebst?
Es deckt sich auf jeden Fall erstmal sehr gut mit der Zahl der Menschen, die Schlafprobleme haben. Du hast gesagt, jede dritte Person nimmt zumindest hin und wieder mal frei verkäufliche Mittel, um den Schlaf zu verbessern, viele auch Melatonin. Und wir wissen aus Studien, dass eben auch ungefähr 30%, also ein Drittel oder jede dritte Person der Bevölkerung Probleme beim Ein- und oder Durchschlafen hat. Und ja, insofern haben wir da eigentlich eine ganz gute Deckung dieser Zahlen. Wie oft mir das jetzt bei meiner Arbeit in der Schlafambulanz begegnet, ich würde aus dem Bauch heraus schätzen, eher sogar deutlich seltener, auch wenn ehrlich gesagt keine Statistik für oder so. Aber man muss auch sagen, ich sehe da natürlich Menschen mit chronischer Insomnie, also Menschen, die seit Monaten, oft Jahren Einschlafstörungen und oder auch Durchschlafstörungen mit Tagesbeeinträchtigung haben. Die Menschen, die haben oft einen sehr hohen Leidensdruck und wenn sie Medikamente nehmen, dann sind es in der Regel auch verschreibungspflichtige Schlafmittel, die frei verkäuflichen Mittelchen, die man sich dann mal holt, wenn es eben mal nicht gut klappt mit dem Schlafen, die wirken bei diesen Menschen einfach gar nicht.
Lass uns an der Stelle mal sagen, wenn ihr darunter leidet, unter starken Schlafstörungen, euch kann geholfen werden, wirklich. Also auch die Menschen, von denen du gerade sprichst, die zu dir kommen, seit Jahren Probleme haben, die berichten dir oft, dass sie wirklich wieder durchschlafen können dann, ne?
Ja, und was ich dazu auch gerne noch sagen würde, wir sprechen heute hier über frei verkäufliche Schlafmittel oder Schlafhilfen, müsste man vielleicht eher sagen. Und vielleicht sprechen wir auch mal kurz über rezeptpflichtige Schlafmittel, aber Schlafmittel insgesamt sind eben nicht die Methode der Wahl zur Therapie chronischer Schlafstörungen, sondern es gibt da auch eine spezielle Form der Psychotherapie. Gibt es mittlerweile in Deutschland auch per App auf Rezept. Ja, und das ist eben nach der Leitlinie eigentlich die empfohlene Therapie.
Und das ist das, was du auch machst und was wirklich, wirklich gut hilft. Also wenn ihr einfach ganz, ganz stark beeinträchtigt seid, wirklich leidet, dann schaut mal, ob ihr nicht so eine Therapie bekommen könnt. Dann lasst uns aber schauen, was die Mittel, die wir frei kaufen können, in der Apotheke, in der Drogerie so können. Vielleicht erstmal allgemein und dann gehen wir sie mal nach und nach durch. Mhm. Also wie gut untersucht sind denn überhaupt frei verkäufliche Mittel, die dem Schlaf helfen sollen? Also wir denken ja oft zuerst mal an pflanzliche Mittel. Vielleicht kannst du zu denen zuerst mal was sagen.
Mhm, ja, also es gibt einige pflanzliche Mittel, für deren Wirksamkeit es auch wissenschaftliche Belege gibt. Dazu zählen zum Beispiel Baldrian, kennt wahrscheinlich jeder, oder auch Lavendelölkapseln. Und das ist eben gerade, wenn man mal nicht so gut schlafen kann und sich so ein bisschen Unterstützung wünscht, dann, glaube ich, ist es richtig, dass man die auch mal ausprobiert, einfach um sich das Leben so ein bisschen leichter zu machen. Und es fühlt sich ja manchmal auch gut an, einfach das Gefühl zu haben, dass man jetzt was tut, was vielleicht auch hilfreich ist. Da ist vielleicht auch so eine Komponente Hoffnung mit dabei.
Mhm.
Man muss aber an der Stelle jetzt auch vielleicht nochmal sagen, oft kursiert so die Vorstellung, dass pflanzliche Mittel, weil sie ja aus der Natur kommen, irgendwie sanft sein oder man wird ja auch geworben, so mit der Kraft der Natur, dass sie so wirken. Aber auch pflanzliche Mittel wirken im Körper und die verändern da auch was. Also natürliche Mittel, in Anführungszeichen natürliche, heißt nicht zwangsläufig sanft. Und wenn jetzt ein Medikament aus dem Labor kommt, dann ist es auch nicht zwangsläufig irgendwie härter. Letztlich ist alles Chemie.
Was ist mit anderen Mitteln, wenn wir jetzt auf alle gucken, die nicht pflanzlich sind, aber frei verkäuflich? Wie gut untersucht sind die?
Ja, du denkst da vermutlich an Melatonin, hattest du auch schon genannt, nehmen ganz viele Menschen. Oder auch Antihistaminika, also
genau.
Das sind Medikamente, die eigentlich gegen allergische Reaktionen wirken, die aber als Nebenwirkung auch müde machen können. Ob die jetzt besser oder schlechter untersucht sind, das kann ich gar nicht so sagen.
Ah ja, okay.
Letztlich ist es in Deutschland aber sehr genau geregelt, welche Präparate was für Studien brauchen, beziehungsweise ob es überhaupt Studien benötigt, bevor die verkauft werden dürfen. Bei Arzneimitteln, also Produkten, die den Anspruch haben, Krankheiten zu lindern oder zu heilen oder auch zu verhindern und die dann eben auch entsprechend beworben werden, da braucht es in der Regel einen Wirksamkeitsnachweis. Also das Präparat muss in einer Studie gegen zum Beispiel ein Placebo getestet werden und es muss wirksamer sein als das Placebo. Anders ist es jetzt bei Nahrungsergänzungsmitteln, wie zum Beispiel Tees oder auch Melatonin gilt in Deutschland häufig als Nahrungsergänzungsmittel. Die müssen eigentlich keinen Wirksamkeitsnachweis in Studien erbringen. Da darf aber dann auch zum Beispiel sowas nicht gesagt werden wie hilft bei Schlafstörungen. Also es darf kein medizinisches Versprechen gemacht werden und nur so allgemeine Formulierungen wie trägt zur Entspannung bei, die sind da erlaubt.
Ja, ich finde das immer total interessant, wenn man sich dann anguckt, wie die beworben werden. Ne? Da schnallt man schon relativ schnell, womit man es zu tun hat. Lass uns
wenn man es weiß, ja.
Ja. Lass uns die einzelnen Mittel bzw. Wirkstoffe mal genauer durchgehen. Fangen wir auch bei den pflanzlichen hier an der Stelle an. Baldrian, hast du eben schon gesagt, ist so das, was du dir vielleicht schon mal besorgt hattest. Das ist die Wurzel der Pflanze, die gibt es dann so als Wirkstoff in Tabletten oder Tropfen, aber eben auch als Tee. Wie wirkt denn Baldrian auf unseren Körper?
Ja, wie genau Baldrian im Körper wirkt, das ist bis heute nicht abschließend geklärt. Und das mag jetzt manche verwundern, so wie das wird verkauft, aber man weiß gar nicht, wie es wirkt. Das ist aber bei Medikamenten häufiger mal so, denn es geht eben um die Wirksamkeit und da muss man nicht unbedingt dafür wissen, wie genau das im Körper wirkt. Es gibt aber für Baldrian ein paar Ideen, bei denen auch Studien sagen, da könnte durchaus was dran sein. Es gibt zum Beispiel Hinweise darauf, dass Baldrian beruhigend und angstlösend wirken könnte. Und das kann man sich gut vorstellen. Das ist in so einer Situation, wo man vielleicht auch nicht einschlafen kann und sich Sorgen macht, hilfreich. Dabei wirkt Baldrian wohl hauptsächlich auf einen bestimmten Botenstoff im Gehirn, der mit Entspannung bzw. auch der Dämpfung der Aktivität von Nervenzellen in Verbindung gebracht wird. Und das ist die sogenannte Gamma-Aminobuttersäure oder kurz GABA. Übrigens wirken auch manche der klassischen verschreibungspflichtigen Schlaf- und Beruhigungsmittel genau über diesen Botenstoff. Also da gibt es auch durchaus so eine Parallele von Baldrian zu klassischen Schlafmitteln.
Mhm. Und darf man sich davon dann einen positiven Effekt auf seinen Schlaf erhoffen?
Das Bild ist in wissenschaftlichen Studien nicht ganz einheitlich. Also manche Studien zeigen, dass Baldrian zum Beispiel die Einschlafzeit besser verkürzt als ein Placebo oder auch die Schlafqualität eher verbessert. Es gibt aber auch Studien, die keinen Vorteil gegenüber einem Placebo finden. Außerdem muss man sagen, hilft Baldrian wohl oft nicht sofort. Man braucht also vielleicht ein bisschen Geduld, so einige Tage bis sogar Wochen. Ich glaube, in einem Präparat habe ich in der Packungsbeilage nachgelesen, da steht, dass man so mit 2 Wochen rechnen soll, bis es wirkt. Insgesamt ist es sicher so, dass Baldrian, wenn überhaupt, eher bei leichten Schlafproblemen hilfreich sein kann, also die mal kurzzeitig auftreten. Aber bei einer Insomnie, also einer ausgewachsenen Schlafstörung, da wird man mit Baldrian nicht besonders weit kommen.
Was können Nebenwirkungen sein?
Der Vorteil ist, wenn etwas nicht besonders stark wirkt, dann macht es meistens auch in der normalen Dosierung keine starken Nebenwirkungen. Und das ist auch bei Baldrian so.
Das ist ja schon mal gut. So ähnlich wie Baldrian wirken soll ja Hopfen. Kennen wir alle aus dem Bier, aber gibt es eben auch ohne Alkohol als Tropfen, als Kapseln oder auch als Tee. Gibt es da zur Wirksamkeit Studien?
Also es gibt Hinweise, dass eben Hopfen einen beruhigenden Effekt haben könnte, aber eben auch könnte. Insgesamt ist die Studienlage da ziemlich dünn und meistens wurden entsprechende Effekte auch nur bei Tieren gezeigt. Inwiefern das dann auf den Menschen übertragbar ist, ist unklar.
Ist ja immer so die große Frage bei solchen Tests. Ich habe gelesen, dass es so Baldrian-Hopfen-Kombi-Präparate gibt. Macht sowas dann Sinn, mal auszuprobieren?
Ja, also wenn es um den Schlaf geht, dann wird Hopfen meistens sogar mit Baldrian kombiniert. Ich denke, wahrscheinlich wäre ein Kombi-Präparat sogar vorzuziehen.
Naja, okay, das ist auch schon mal spannend. Passionsblume habe ich als nächstes auf meiner Liste. Wird auch eine ähnliche Wirkung nachgesagt. Stimmt das?
Stimmt, ja. Auch der Passionsblume als Heilpflanze wird so eine beruhigende Wirkung nachgesagt. Könnte somit auch auf den Schlaf wirken, aber hier eben auch, es gibt wirklich wenige Studien dazu und die Qualität dieser Studien, das schaut man sich ja in der Wissenschaft auch immer noch an, die ist auch ziemlich gering. Wirkstoffe aus der Passionsblume findet man auch meistens in Kombipräparaten, also dann eben auch wiederum mit Baldrian und oder Hopfen oder alle drei eben.
Naja, okay, spannend. Okay, das heißt, wenn wir jetzt die Liste durchgehen, Baldrian, ja, vielleicht könnte wirken in der stressigen Phase. Hopfen, ja, vielleicht. Passionsblume auch so ein bisschen vielleicht. Also Baldrian, so höre ich das bei dir raus, ist vielleicht noch so der Best Guess.
Ja, genau.
Okay. Ich habe noch auf der Liste Lavendel und Johanniskraut. Mhm. Die sollen ja zum Beispiel auch bei, so nennt sich das immer, nervöser Unruhe helfen. Also im Endeffekt auch dann in so Situationen im Leben, in denen man vielleicht kurzzeitig mal aus der Bahn ist und erstmal keine verschreibungspflichtigen Medikamente nehmen möchte. Ich stelle mir so eine stressige Arbeitsphase vor oder irgendwie eine Trennung oder solche Sachen. Ne? Und die können auch am Tag eingenommen werden, diese Präparate, zum Beispiel auch als Kapseln. Ne? Können die dann auch was für den Schlaf bringen, wenn die einen so allgemein irgendwie runterbringen können?
Ja, also Lavendelöl, das kommt dann in Kapseln. Das ist im Vergleich zu anderen pflanzlichen Arzneimitteln sogar sehr gut untersucht. Und in mehreren Studien hat sich da gezeigt, dass Ängstlichkeit, innere Unruhe und Reizbarkeit abgenommen haben und sich dann auch dadurch der Schlaf verbessert hat. Das heißt aber auch, Lavendelölkapseln, die verbessern eher indirekt den Schlaf. Also du hast auch gerade gesagt, man kann sie am Tag nehmen. Also dementsprechend scheinen sie ja keinen schlaffördernden Effekt direkt zu haben. Sonst sollte man sie wahrscheinlich eher nicht am Tag nehmen. Da kann man dann aber auch sagen, sie wirken eventuell weniger gut, wenn jemand jetzt keine innere Unruhe spürt oder keine Ängstlichkeit. Also wenn das eben nicht die Ursache ist für den schlechten Schlaf.
Das heißt, man braucht sich da nichts von erhoffen, wenn man jetzt nicht in einer Lebenssituation ist, wo man sagt, das ist jetzt irgendwie eine Ausnahmesituation und in der will ich mir jetzt pflanzlich helfen, sondern wenn man einfach durchgängig vielleicht aus anderen Gründen Probleme mit dem Schlaf hat, dann ist es so, vielleicht sollte man da jetzt keine Hoffnung drauf setzen.
Ja, also eher, wenn es eben so eine Situation ist, wo man sagt, hey, ich bin gerade so angespannt, ich bin so nervös und merke einfach, deshalb klappt es auch nicht gut mit dem Schlafen, dann wäre das eine Situation, wo Lavendelölkapseln hilfreich sein könnten.
Johanniskraut hatten wir kurz noch angestoßen eben. Was sagst du dazu?
Also Johanniskraut ist vor allem als pflanzliches Antidepressivum bekannt. Als Schlafmittel würde man es jetzt eigentlich nicht einsetzen. Auch wenn natürlich eine Depression oder depressive Verstimmung häufig sich da auch auf den Schlaf auswirkt. Ja. Und wenn das sich verbessert durch zum Beispiel Johanniskraut, dann kann es natürlich auch wieder eine positive Wirkung auf den Schlaf haben. Aber es ist eben nichts, was man jetzt direkt für den Schlaf zum Einsatz bringen würde. Und man muss dazu auch sagen, Johanniskraut, das kann deutliche Nebenwirkungen machen und auch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten haben, die man nicht unterschätzen sollte. Also da wäre ich deutlich vorsichtiger als zum Beispiel mit Baldrian oder Lavendelöl.
Okay, ja genau. Also es reagiert ja, glaube ich, mit hormonellen Verhütungsmitteln wie der Pille, ne?
Ja, und es macht zum Beispiel auch lichtempfindlicher. Ist jetzt gerade im Sommer nicht so super, wenn man viel draußen ist.
Okay. Und als letztes habe ich hier noch auf meiner Liste mit den pflanzlichen, freiverkäuflichen Schlafmitteln Melisse. Was kann sie?
Ja, ich würde mal sagen, das ist so ein klassisches Hausmittel. Man kennt es ja auch als Tee, der auch noch gut schmeckt, wenn man das mag zumindest. Studien, muss man sagen, gibt es dazu kaum, auch wenn es manchmal in Produkten mit Baldrian kombiniert wird. Also falsch machen kann man damit vermutlich nichts.
Kombiprodukte, ich merke schon, das zieht sich hier so ein bisschen durch, ne?
Kommen wir an so der Stelle mal zusammenhauen, was gut sein könnte.
Ja. Kommen wir an der Stelle mal zu unserem Mythencheck.
Über Schlafen. Mythencheck.
Viel hilft viel. Die Dosis erhöhen bei pflanzlichen Mitteln kann ja nicht schaden. Über diese These bin ich häufig gestoßen jetzt bei meiner Recherche. Was sagst du dazu?
Da wäre ich vorsichtig, denn, ich habe es am Anfang schon gesagt, pflanzlich bedeutet nicht harmlos. Das sind in vielen Fällen ja eben auch Arzneistoffe, auch wenn sie eben aus Pflanzen stammen. Der zweite Punkt ist auch, eine höhere Dosierung macht potenziell auch mehr Nebenwirkungen und die möchte man eben eigentlich nicht haben. Deshalb würde ich mich wirklich an die Packungsbeilage da halten. Und der dritte Punkt ist, dass eine höhere Dosis zu einer stärkeren Wirkung führt. Das ist auch nicht zwangsläufig so. Genau. Deshalb einfach schön die Packungsbeilage lesen und sich dran halten.
Okay, das klingt sinnvoll. Lass uns jetzt an der Stelle mal ganz allgemein klären, wie lange müssen denn Mittel wie diese überhaupt eingenommen werden, damit man vielleicht mit einer Wirkung rechnen kann? Weil sucht man die im Netz, heißt es ja bei vielen, die sollten auf jeden Fall mehrere Wochen eingenommen werden, zum Beispiel bei dem Lavendelöl.
Also auch da im Zweifelsfall einfach mal in der Packungsbeilage nachschauen, da steht sowas drin, wenn es eine entsprechende Empfehlung gibt. In einer Studie zu Lavendelölkapseln hatte die Gruppe, die echten Kapseln bekommen hat, also wo wirklich Lavendelöl drin war, 6 Wochen nach der Einnahme besser geschlafen als die Gruppe, die ein Placebo bekommen hatte. Also da waren es 6 Wochen. Bei manchen Baldrian-Präparaten liest man als Empfehlung zum Beispiel dann, dass man sie 2 bis 4 Wochen einnehmen sollte. Das heißt, in diesen beiden Fällen wäre es schon eher ein längerer Zeitraum. Ich glaube, ich würde es einfach mal ausprobieren. Man darf ja auch da ein bisschen auf einen Placebo-Effekt hoffen. Also man tut was und man hofft, dass es jetzt wirkt. Und auch darüber können die natürlich schon zu einem früheren Zeitpunkt eine Wirkung entfalten. Genau, am Anfang hilft dann vielleicht eher der Placebo-Effekt. Im Laufe der Zeit hilft dann vielleicht eher das Arzneimittel. Insgesamt würde ich aber an der Stelle auch dazu raten, nicht zu lange jetzt mit so freiverkäuflichen Präparaten irgendwie rumzudoktern, wenn es mit dem Schlafen einfach nicht mehr gut klappt, sondern dann lieber mal bei der Hausärztin vorbeischauen und das mit ihr besprechen.
Kann man eigentlich sagen, ob die Form, in der wir uns vielleicht helfen wollen mit diesen pflanzlichen Mitteln, einen Unterschied für die Wirkung macht? Also Tee, Kapsel, Tropfen?
Also so pauschal nicht. Wichtiger ist sicher die Dosis. Kapseln oder Tropfen, die sind jetzt tendenziell vermutlich eher höher dosiert als ein Tee, den man sich aufbrüht, beinhalten vielleicht aber auch wiederum wirksamere Stoffe als der Tee. Und ich habe mir irgendwie bei der Vorbereitung auch oft so gedacht, manches will man vielleicht auch gar nicht so schmecken. Also mich stört zum Beispiel so ein intensiver Lavendelgeruch manchmal. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und ich habe mir bei der Vorbereitung manchmal vorgestellt, wie das wohl ist, wenn man so eine Kapsel aufbeißt.
Nee, ich kenne das
mir
nur
so ein bisschen kalt den Nacken runter.
Ich kenne das nur von so Erkältungspastillen mit Eukalyptus. Aber ich finde es irgendwie eigentlich immer ganz schön. Man riecht mal wie so ein Bonbon.
Ja, also Eukalyptus finde ich jetzt auch was anderes. Ich hatte neulich Lavendel-Eis. Aber das war von der Dosis okay. Also man hatte nicht irgendwie das Gefühl, man beißt in so ein Stück Seife.
Und Tee finde ich eigentlich auch, also Lavendel-Tee finde ich eigentlich angenehm. Kann man auch mal machen.
Ja, und ich glaube auch gerade beim Tee kommt so diese Komponente Wärme noch dazu. Ist vielleicht am ehesten auch so was mit einem Wohlfühlcharakter. Jetzt also anders als irgendwie Tropfen oder so Kapseln.
Und Ritual, vielleicht müssen wir gleich auch nochmal drüber reden.
Genau.
Ich wollte mit dir aber erstmal noch über ein Mittel sprechen, das ich hier ganz oben auch noch mit auf meiner Liste habe, denn es ist frei verkäuflich. Melatonin. Wir haben schon eine ganze Folge drüber gemacht, war eine unserer allerersten vor ziemlich genau 2 Jahren. Happy Birthday an uns nochmal an der Stelle. Überschlafen ist vor kurzem 2 Jahre alt geworden. Das ist schon krass, wir machen hier echt schon lange unseren Podcast. Ja. Ihr findet all unsere Folgen übrigens auch auf deutschlandfunknova.de und auch in der Deutschlandfunk-App. Also wenn ihr da mal reinschauen wollt und vielleicht die ganze Melatonin-Folge euch mal anhören wollt, da könnt ihr die nochmal nachhören. Wir wollen aber jetzt an der Stelle auch zumindest mal kurz drüber sprechen. Christine, wie wirken denn Melatonin-Präparate? Du hast es eben schon gesagt, die können wir ja in Deutschland als Nahrungsergänzungsmittel kaufen, zum Beispiel auch in Drogerien.
Also Melatonin ist ein Hormon, das unser Körper in der Nacht ausschüttet, also wenn unsere innere Uhr auf Nacht steht. Oft hören wir in dem Zusammenhang auch den Begriff Schlafhormon. Ich verwende den eigentlich nicht, weil er ist auch ein bisschen falsch. Eigentlich ist es das Hormon der Dunkelheit, das unseren Körper eben auf die Nacht, beziehungsweise, weil wir sind ja tagaktive Lebewesen, uns und unseren Körper auch auf den Schlaf vorbereitet.
Und nachtaktive Lebewesen aufs Aktivsein, ne?
Genau. Also das ist, denke ich, einer der Kritikpunkte, warum man nicht sagen sollte, dass es ein Schlafhormon ist.
Lass uns draufschauen. Für uns Menschen, was bringt Melatonin, wenn wir es einnehmen, wirklich zum Einschlafen?
Melatonin macht müde und Melatonin fördert das Einschlafen. Aber wir brauchen es weder zum Einschlafen, es ist also nicht notwendig. Und eine Situation, die viele von uns kennen, ist ja, man macht am Nachmittag einen Powernap. Da funktioniert das oft total gut mit dem Einschlafen und da ist gar kein Melatonin da. Mhm. Und selbst wenn ausreichend Melatonin im System ist, also am Abend, dann heißt es nicht unbedingt, dass wir gut einschlafen können. Also die allermeisten Patientinnen und Patienten mit Schlafproblemen produzieren vermutlich ausreichend Melatonin und sie können halt trotzdem nicht schlafen. Das heißt, so dieser Zusammenhang zwischen Schlaf und Melatonin, der ist nicht so deutlich, wie, ich sag mal, die Werbung uns manchmal glauben machen möchte. Man kann aber schon versuchen, ob Melatonin was bringt. Aber ich würde mal sagen, bitte halt auch einfach nicht enttäuscht sein, wenn die Wirkung nicht so ist, wie es die Werbung verspricht. Und bei chronischer Insomnie, also Ein- und oder Durchschlafstörungen mit Tagesbeeinträchtigungen, da wird Melatonin laut Leitlinie übrigens gar nicht empfohlen, weil es nicht ausreichend wirksam ist. Also Melatonin ist zumindest bei jüngeren Menschen nichts für schwere Schlafprobleme.
Ja, und du sagst ja immer, Melatonin ist eigentlich geeigneter, um unseren Rhythmus so ein bisschen nach vorne zu bewegen. Ne? Also wenn wir einen Jetlag haben oder mal eine üble Frühschicht, wo wir sagen, boah, ich würde eigentlich ganz gerne um 21 Uhr schlafen gehen, kann aber normalerweise nicht einschlafen. In solchen Situationen empfiehlst du es immer, ne?
Genau, also Melatonin ist etwas, das kann hilfreich sein, wenn es um den Schlafrhythmus geht. Eben wie bei Jetlag oder wenn man mal früher schlafen gehen möchte, um dann für die Frühschicht fit zu sein. Aber es ist eben nichts, was, wenn der Körper sowieso Melatonin produziert, was dann irgendwie zusätzlich noch das Einschlafen in relevantem Umfang fördern würde.
Also auch hier nicht das Prinzip, viel hilft viel.
Nee, genau.
Es gibt ja Melatonin-Produkte, in denen zum Beispiel auch noch Magnesium zugesetzt ist. Das wird zurzeit auch echt viel verkauft, so als Magnesium ist irgendwie auch schlaffördernd und brauchen wir ganz dringend, wenn wir gut einschlafen wollen. Hat es eigentlich irgendeine nachgewiesene Wirkung auf den Schlaf?
Also ich habe auch das Gefühl, das ist gerade so ein bisschen so ein Hype. So irgendwie so hochdosiertes Magnesium, da muss man auch mal aufpassen, weil das kann durchaus auch abführend wirken. Das ist dann wahrscheinlich eher nicht so schlaffördernd. Und die wissenschaftliche Studienlage ist dazu total schwach. Also für mich fällt es auch eher in die Kategorie, kann man mal ausprobieren. Schaden wird es wohl nicht, auch wenn ich den Durchfall vermeiden würde, nach Möglichkeit. Aber ich würde mir da jetzt auch keine großen Hoffnungen machen, dass das irgendwie ein Gamechanger ist.
Aber vielleicht in so einem Melatonin-Produkt wird es wahrscheinlich auch nicht schaden. Ja. Ich glaube, die Dosis ist ja nicht so sonderlich hoch. Wir haben ja über Schlafen schon häufig drüber gesprochen, dass die Tabletten, die eigentlich gegen Allergiesymptome helfen sollen, auch müde machen können. Du hast sie eben auch schon angesprochen. Deswegen habe ich die hier als nächstes in meiner Liste, Antihistaminika, als Schlafmittel. Lass uns mal darüber sprechen, wie die müde machen.
Also erstmal, ich würde von der Einnahme von Antihistaminika bei Schlafproblemen abraten. Sie werden in der aktuellen wissenschaftlichen Leitlinie zur Behandlung der Insomnie auch nicht empfohlen. Und es gibt keine guten Studien dazu. Die wirken auch eher schwach und der Körper gewöhnt sich vor allem recht schnell dran. Aber deine Frage war ja, wie die Antihistaminika wirken. Histamin ist ein Botenstoff im Gehirn, der macht uns wach. Und Antihistaminika, die blockieren jetzt diesen wachmachenden Effekt und dadurch machen sie uns wiederum müde. Das trifft vor allem auf ältere Antihistaminika zu. Man nennt sie auch Antihistaminika der ersten Generation. Und das liegt daran, dass die recht leicht ins Gehirn gelangen. Eigentlich ist dieser müde machende Effekt ja eine Nebenwirkung und deshalb hat man auch bei neueren Antihistaminika versucht, beim Design dieser Arzneimittel darauf zu achten, dass die eben nicht so gut ins Gehirn gelangen und dort das Histamin blockieren können. Und die sollen eben dann auch nicht so müde machen.
Okay, können wir also eigentlich streichen, ja. Last but not least, ich würde bei dir gerne noch so über Tipps und Hausmittel reden, die sich eigentlich sonst noch so durchgesetzt haben. Du hast es eben schon angesprochen, die heiße Milch mit Honig, der wird ja immer so nachgesagt, dass sie den Schlaf irgendwie schön einleiten kann. Warmes Bad oder Fußbad am Abend oder sowas wie Kräutertees, ne, die jetzt nicht die Stoffe enthalten, über die wir eben geredet haben, sondern eher halt sowas wie ein Kamillentee oder ein Fencheltee. Lass uns über diese Hausmittel auch noch ganz kurz sprechen. Was sagst du zu denen?
Also ein warmes Bad oder eine Dusche oder auch ein Fußbad finde ich super. Denn warme Füße helfen uns beim Einschlafen. Das funktioniert dadurch, dass die warmen, also gut durchbluteten Gefäße in den Füßen in dem Fall, uns helfen, Wärme an die Umgebung abzugeben und so unsere Körpertemperatur zu senken. Und dieses Abkühlen oder Absinken der Körpertemperatur, das ist ein wichtiger Mechanismus, der uns beim Einschlafen hilft. Also ganz klar Daumen hoch. Und hat übrigens auch überhaupt keine Nebenwirkungen.
Auch gut.
Die anderen Dinge, also mir Tees oder so oder auch die warme Milch mit Honig, die können nicht nur gut schmecken, sondern eignen sich auch gut für ein Abendritual. Also so ein Ritual, das signalisiert unserem Körper, dass es Zeit ist, zur Ruhe zu kommen und sich auf den Schlaf vorzubereiten. Ja, da ist es sicher ja weniger, so die Kamille oder der Fenchel, aber eben dieses Ritual. Und das ist auch durchaus was, was wir unseren Schlafpatientinnen und Patienten immer empfehlen, so für sich ein Abendritual zu entwickeln, mit dem sie eben den Abend beschließen und sich auf das ins Bett gehen vorbereiten, nochmal zur Ruhe kommen. Und da empfehle ich auch immer, wenn es passt, einen Tee mit einzubeziehen.
Ja, finde ich auch total schön, noch so ein warmes Getränk. Man muss nur aufpassen, dass man sich nicht so zuschüttet und dann nachts raus muss.
Genau.
Lass uns,
das ist ja schlecht.
Ja, wirklich. Lass uns an der Stelle mal zusammenfassen, für wen welches von den Mitteln, über die wir jetzt gesprochen haben, geeignet sein könnte.
Also generell kann man solche Hausmittel beziehungsweise manche Mittel, die wir heute jetzt besprochen haben, die gehen vielleicht sogar darüber hinaus, was manche Menschen so als Hausmittel bezeichnen würden. Aber bei kurzfristigen oder leichten Schlafproblemen, da kann man das einfach mal ausprobieren. Also sowas wie Nervosität und Anspannung in der Prüfungsphase, ein bisschen Ängstlichkeit und Anspannung vor einer wichtigen Präsentation im Job. Ja, so diese Kategorie von Lebensereignissen. Aber spätestens dann, wenn die Schlafprobleme anhalten und dann auch besonders, wenn der Schlaf sich nicht normalisiert, obwohl der Stress eigentlich jetzt weg ist und man sich denkt, eigentlich müsste ich jetzt wieder super schlafen können, dann sollte man sich professionelle Hilfe holen und da ist die Hausärztin oder der Hausarzt sicher der erste Ansprechpartner.
Ja, das ist, finde ich, auch immer echt ein guter Hinweis, einfach zu sagen, einfach mal mit dem Arzt oder der Ärztin drüber sprechen. So, das ist ja dann irgendwie auch die erste Ansprechperson. Dann hat man schon mal jemanden, der einem helfen kann. Und du hast ja eben auch schon erwähnt, ne? Es gibt einfach super Therapien und auch Möglichkeiten, zum Beispiel schon mal per App zu beginnen, wenn man keinen Therapieplatz bekommt. Also einfach, wenn ihr gerade in so einer Phase seid oder wenn ihr merkt, diese Phase dauert an. Wir finden es immer total wichtig, in diesem Podcast euch zu sagen, es gibt Hilfe. So, ihr müsst nicht für immer das Gefühl haben, ihr könnt nicht schlafen, sondern ihr könnt euch helfen lassen. Und was ist mit deinem Lieblingsmittel Baldrian? Das, was du schon mal ausprobiert hast, da müssen wir auch noch was zu sagen.
Also ich weiß nicht, ob es mein Lieblingsmittel ist.
Und das
ist
auch, Entschuldigung,
also ich zu weit gegangen. Ganz, ganz tief in meinen Gedächtniszellen graben. Und aber ich habe das Gefühl, irgendwann war ich mal in der Drogerie. Also jetzt, ob Baldrian mit Hopfen, Melisse, Passionsblume oder auch Lavendelölkapseln. Ich glaube, da darf man einfach mal ausprobieren. Lavendelölkapseln am ehesten eben, wenn man sich auch angespannt und ängstlich fühlt und das Gefühl hat, das belastet den Schlaf. Melatonin würde ich eigentlich nur dann empfehlen, wenn der Schlafrhythmus irgendwie beteiligt ist, also wenn es zum Beispiel um Jetlag geht und darum dann wieder in den richtigen Rhythmus zu finden. Aber hier gilt vielleicht manchmal einfach, probieren geht über studieren, aber nicht so lang und vielleicht auch nicht zu große Erwartungen daran haben.
Ich will mit dir hier am Ende noch eine kleine Gegenüberstellung machen. Pflanzliche Mittel, Antihistaminika und eben auch verschreibungspflichtige Mittel. Über die sprechen wir heute nicht im Detail. Wir haben dazu schon eine komplette Folge gemacht. Die könnt ihr auch mal raussuchen, wenn ihr daran interessiert seid. Die heißt Schlafprobleme, wem Schlafmittel helfen können. Wie unterscheiden sich die denn in ihrer Wirksamkeit? Also pflanzliche, die Antihistaminika und verschreibungspflichtige Mittel.
Also verschreibungspflichtige Schlafmittel sind in der Regel deutlich wirksamer als eben die nicht verschreibungspflichtigen. Aber eben die verschreibungspflichtigen sind auch so wirksam, dass sie eben auch bei chronischen und schweren Schlafstörungen zum Einsatz kommen können. Auch wenn Medikamente nicht die erste Wahl sind bei der Insomnie, sondern eben so eine spezielle Schlafpsychotherapie. Aber Medikamente sind trotzdem für viele Patientinnen und Patienten sehr wichtig und es ist gut, dass wir sie haben.
Sag nochmal gerade, wie die spezielle Schlaftherapie heißt, weil ich glaube, Menschen, wenn die uns zuhören, würden das vielleicht gerne in die Suchmaschine ihrer Wahl mal eingeben.
Genau, das ist die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie, abgekürzt manchmal auch als KVTI für Insomnie hintendran. Das ist ja eine ganz spezielle Form eben der Psychotherapie, dauert ungefähr 8 Sitzungen, hat einen ganz, ganz, ganz starken Fokus auf den Schlaf oder anders gesagt, es geht eigentlich nur um den Schlaf und nicht um irgendwelche anderen Dinge, die da vielleicht noch mit dranhängen. Ja, und das ist eben nach der aktuellen wissenschaftlichen Leitlinie, die jetzt auch gerade vor einem Monat, glaube ich, nochmal aktualisiert herauskam, die Methode der ersten Wahl, weil wir wissen aus ganz vielen Studien, dass es bei der chronischen Insomnie, also einer lange andauernden Schlafstörung eben die effektivste Methode ist.
Auch dazu haben wir schon 2 Folgen gemacht zu Insomnie und der Therapie findet ihr auch in unserem Feed. Lass uns mal vergleichen, jetzt bei den pflanzlichen Mitteln, Antihistaminika und bei den verschreibungspflichtigen, wie schnell sie wirken.
Also bei pflanzlichen Mitteln ist es so, dass man die tendenziell eher auch ein bisschen länger einnehmen muss, bis der Wirkstoff dann so seine Wirkung entfaltet, also manchmal vielleicht auch so 2 Wochen oder noch länger. Die Wirkung von Antihistaminika und auch verschreibungspflichtigen Schlafmitteln, die spürt man eigentlich sehr direkt nach der Einnahme. Also wenn man die einmal einnimmt, dann merkt man diesen Effekt, auch wenn Antihistaminika eher eine schwache Wirkung da haben. Und wie gesagt, nochmal zur Wiederholung, Antihistaminika sollten eigentlich ja eh nicht eingenommen werden, um zu einem besseren Schlaf zu finden.
Komm, dann nehmen wir dich raus aus unserem Vergleich. Wir vergleichen nur noch die frei verkäuflichen und die verschreibungspflichtigen. Wir wollen ja hier nicht dazu aufrufen, dass Menschen die nehmen. Ich finde nur immer, es ist super interessant, ne, dass die einen wirklich auch so müde machen und was für einen krassen Effekt die irgendwie haben. Ich kenne das selber, wenn ich Heuschnupfen habe.
Ja, aber nehmen wir sie raus.
Aber lass uns auf die Nebenwirkungen schauen. Dann Vergleich verschreibungspflichtige und pflanzliche Mittel.
Also die pflanzlichen Mittel, die haben in der Regel ganz wenige Nebenwirkungen. Am ehesten kommt es da mal zu Magen-Darm-Problemen. Also das ist ja so eine ganz unspezifische Nebenwirkung, haben viele Medikamente. Und bei den verschreibungspflichtigen Mitteln, da kommt es einfach sehr auf das Medikament drauf an. Aber da gibt es eine ganze Reihe, also von Überhang am nächsten Morgen irgendwie, dass man sich noch benommen fühlt, bis hin zu auch so ganz seltsamen Verhaltensweisen in der Nacht während des Schlafes, an die man sich dann nicht mehr dran erinnern kann. Also gibt bestimmte Substanzen, da essen Menschen dann nicht essbare Dinge oder so.
Jetzt hast du, was die Vor- und Nachteile von pflanzlichen bzw. verschreibungspflichtigen Medikamenten angeht, schon echt einiges so angedeutet in der Folge. Aber lass uns die einmal noch hier gebündelt zusammenfassen.
Klarer Vorteil der pflanzlichen Mittel ist einfach, dass sie wenig Nebenwirkungen machen. Und darüber hinaus ist auch die Gefahr, dass man eine Abhängigkeit entwickelt, gering. Das ist bei den meisten verschreibungspflichtigen Medikamenten über kurz oder lang leider oft das Problem. Also, dass sich der Körper dran gewöhnt und man muss dann die Dosis erhöhen beziehungsweise auch manchmal das Medikament wechseln, weil das Medikament einfach nicht mehr richtig wirkt.
Für wen ist dann was geeignet?
Also wer kurzzeitig mal nicht schlafen kann, kann gerne was aus der Drogerie bzw. auch ein pflanzliches Präparat ausprobieren. Bei schweren und langfristigen Problemen ist aber im Idealfall eben diese kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie, also eine spezielle Schlafpsychotherapie, die Methode der Wahl. Und wenn die nicht ausreichend wirksam ist, dann kann man auch überlegen, ob man zusätzlich Medikamente gibt. Aber das sind dann eben verschreibungspflichtige Medikamente. Und Antihistaminika, noch einmal, sollte man gegen Schlafprobleme eh nicht einnehmen.
Das haben wir uns jetzt alle gemerkt. Christine, hier am Ende nochmal in wenigen Worten. Was können Hausmittel gegen Schlafstörungen bringen?
Bei kurzzeitigen und leichten Schlafproblemen, also wenn man in einer stressigen Phase ist oder so, dann kann man die gerne ausprobieren und vielleicht ist da auch ein gewisser Placebo-Effekt dabei, einfach weil man das Gefühl hat, man tut etwas für den Schlaf. Also die können da durchaus hilfreich sein. Aber ich würde einfach nicht zu lange mich mit den Schlafproblemen rumquälen, wenn diese Mittel nicht hilfreich sind, sondern dann den Hausarzt oder die Hausärztin aufsuchen und das entsprechend besprechen.
Und was aber auch immer hilft für einen guten Schlaf, ist, sich drüber zu informieren. Da bekommen wir netterweise auch immer sehr viel Feedback von euch, dass unsere Folgen euch helfen. Das finde ich auch immer total schön zu erfahren. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr uns noch irgendwas mitteilen wollt, Themenvorschläge habt oder Fragen, dann schreibt uns wirklich gerne über schlafen@deutschlandfunknova.de ist nochmal hier an der Stelle unsere Adresse. Und bis dahin wünschen wir euch einen guten Schlaf.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.